Ich weiß gar nicht, ob ich mich selber als hartnäckig, doch, ich glaube, ich würde mich auch als hartnäckig bezeichnen. Asyl in der Kirche zu haben, hat eine lange, lange christliche Tradition, dass so die Menschenwürde zu schützen wirklich originärer Auftrag auch unserer Gemeinschaft. Aber ich kann da sein und ich kann an der Seite bleiben. Und das ist, glaube ich, was. Und das verstehe ich auch nicht. Also, das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Da braucht es ein anderes System.
Das 11. Gebot. Ein Podcast über Glauben, Nicht-Glauben und alles, was dazwischen liegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das 11. Gebot. Ich bin Linus und spreche heute mit
Schwester Juliana Seelmann, Oberzeller Franziskanerin.
Herzlich willkommen, Schwester Juliana. Ich habe vor dir diese drei Karten hingelegt und die darfst du jetzt wie immer nacheinander aufdecken, vorlesen und unseren Zuhörern und Zuhörern so ein bisschen deine Meinung zu dem daraufstehenden Text abgeben.
Auf dem ersten Kärtchen steht: Schwester Juliana trat 2009 ins Kloster Oberzell ein, legte 2012 die Erstprofess und 2015 die Profess auf Lebenszeit ab. Als Krankenschwester ist sie in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber tätig, eine Außenstelle der Truppenambulanz des Klinikum Würzburg-Mitte, Standort Missionsärztliche Klinik, von oberzell.de. Ja, das ist kurz zusammengefasst mein Weg ins Kloster, der natürlich nicht erst 2009 begann, als ich eingetreten bin, sondern schon viel früher. Ich würde ihn da beginnen lassen, wo ich angefangen habe zu suchen und auf der Suche war, wohin geht mein Weg und was will ich im Leben. Aber kurz zusammengefasst bin ich 2009 hier eingetreten und dann eben diese Schritte gegangen und bin seit 2011 in der Gemeinschaftsunterkunft tätig und sehe das auch für mich als den Ort, wo ich wirklich als Oberzeller Franziskanerin auch sein will und wirken will für Menschen, deren Würde oft mit Füßen getreten wird. Das ist für mich ganz in dem Sinne unserer Gründerin Antonia Wehr, dort zu arbeiten und zu wirken.
Kannst du dann ungefähr zeitlich verorten, wann dieser Weg, dieses Suchen angefangen hat?
Ich habe tatsächlich erst letzte Woche kürzlich darüber nachgedacht, weil ich in einem Evangelium daran erinnert wurde an einen Gottesdienst, den ich in Assisi gefeiert habe und der liegt schon ganz lange zurück. Das war schon kurz nach meinem Abitur und da war so die Suche nach dem, wie will ich meinen Glauben leben, aber da habe ich noch lange nicht drüber nachgedacht, dass ich ins Kloster eintreten will, also oder dass ich das jemals tun würde, aber die Suche nach meinem Glauben und nach dem, was er für mich in meinem Alltag bedeutet hat, für mich schon so nach meinem Abitur noch mal intensiver begonnen mit eben verschiedenen Dingen, die ich dann gemacht habe, ein franziskanisches Orientierungsjahr und solche Sachen eben. Aber ja, also das ging dann so stückchenweise immer so. Ganz konkret, glaube ich, war es dann vielleicht so 1-2 Jahre vorher. Da habe ich ein Jahr in Südafrika verbracht, habe ich einen Freiwilligendienst gemacht in Südafrika, in Tabankulu und habe da ein Jahr in unserer Gemeinschaft auch schon mitgelebt, ohne aber Mitglied der Gemeinschaft zu sein.
Du darfst gern die nächste Frage aufdecken.
Kirchenasyl. Ordensschwester im Berufungsprozess freigesprochen. Das Landgericht Würzburg hat Schwester Juliana Seelmann aus dem Kloster Oberzell bei Würzburg freigesprochen. Weil das Kloster zwei Frauen aus Nigeria Kirchenasyl gewährte, sollte sich die Ordensfrau strafbar gemacht haben. Pirmin Breninek in BR24. Ja, ein langer Weg, der da zu Ende gegangen ist, oder für mich ein gefühlt langer Weg, es hat ja schon im August 2020 kam ja der erste Brief von der Staatsanwaltschaft und jetzt dann eben im Juli 2022 der Freispruch, der mich einfach sehr erleichtert, auch wenn ich das jetzt lese, merke ich spüre Erleichterung. Weniger aus Angst, irgendwie schuldig gesprochen zu werden, aber weil ich eben der Meinung bin, dass Kirchenasyl in Einzelfällen wirklich notwendig ist, um Menschen zu schützen, um ihre Würde zu schützen und wir uns das ja auch jedes Mal in jedem Fall gut überlegt haben. Und da bin ich einfach froh, auch im Blick auf die Zukunft, dass es jetzt einen Freispruch gab und wir da einfach Frauen begleiten können und versuchen können, sie da zu stützen und zu schützen.
Ich glaube, eine letzte Karte fehlt noch.
Ordensfrau Juliana Seelmann wird mit dem Würzburger Friedenspreis geehrt. Gewürdigt werde damit ihr langjähriges, hartnäckiges und beispielhaftes Engagement für geflüchtete Menschen, erklärte das Komitee am Montag in Würzburg. In domradio.de. Ja, ich habe mich natürlich über diese Auszeichnung sehr gefreut und mich auch sehr geehrt gefühlt, obgleich ich am Anfang auch erst so ein bisschen zögerlich war und gesagt habe, warum soll ich denn den Würzburger Friedenspreis kriegen? Und ich sehe ihn auch tatsächlich, und das möchte ich gern dazu auch legen, ja, ich bin geehrt worden für mein Engagement, aber das ist kein Engagement, was ich allein tue, sondern da steht für mich mein Team und das Team, in dem ich arbeite, dahinter. Das sind Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärzte, Ärztinnen und noch viele mehr, die da mitwirken. Und es ist auch meine Gemeinschaft, weil ich auch allein kein Kirchenasyl gewähren könnte und auch all die, die uns da unterstützen. Von daher ist der Preis für mich irgendwie in einem größeren Rahmen zu sehen und hat für mich wirklich auch das Engagement, das wir in unserem Team aus dem Klinikum Würzburg-Mitte eben leisten, schon seit 2000, jetzt habe ich die Zahl gerade nicht im Kopf, auf jeden Fall schon viele, viele Jahre. Und ja, das war für mich eine Auszeichnung wirklich für diese Arbeit, die wir da tun und tun wollen und auch weiter tun.
Was kann man sich denn unter hartnäckigem Engagement, wie es da steht, für Flüchtlinge vorstellen?
Also ich arbeite selber, gut, das hat ja jemand anders über mich geschrieben, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich selber als hartnäckig, doch, ich glaube, ich würde mich auch als hartnäckig bezeichnen. Ich arbeite seit 2011 in der Asylunterkunft eben als Krankenschwester. Also das Kirchenasyl ist ja wirklich nur ein mini kleiner Teil, für das bin ich jetzt irgendwie so in der Öffentlichkeit auch relativ bekannt geworden, aber mein größerer Anteil, den ich eigentlich, oder mein größerer Teil meiner Zeit verbringe ich in der Asylunterkunft. Eben als Krankenschwester, wo wir Geflüchtete, die dort leben, betreuen. Und da braucht es schon ganz viel Hartnäckigkeit, immer wieder auch nachzufragen, wenn jemand etwas nicht bekommt oder wenn etwas abgelehnt wird. Oder wenn man glaubt, zum Beispiel, wir haben Unterkünfte, die, sag ich mal, kleiner sind oder wo Menschen unter anderen Lebensbedingungen leben können. Und wenn wir da das Gefühl haben, ja, das ist nötig, dann sind wir, ich als Person und auch wir als Team, wirklich hartnäckig, indem wir immer wieder versuchen nachzufragen und zu gucken, das Bestmögliche einfach für jemanden rauszuholen. Und hartnäckig sein heißt auch, immer wieder an Grenzen zu stoßen, weil Asyl und der Bereich Asyl heißt für mich ganz viele Grenzen, an die man immer wieder stößt und nicht weiterkommt.
Diese staatlichen Regeln und Gesetze und Grenzen, nenne ich es auch mal, die du angesprochen hast, widersprechen die sich so mit deinen christlichen Werten aus denen oder auch mit den Ideen von Antonia Wehr aus denen heraus, du ja auch für diese Geflüchtete arbeitest?
Gut, mir ist schon klar, dass es gewisse Regeln und Gesetze braucht. Das grundsätzlich hinterfrage ich das erstmal nicht. Also das ist in allen Bereichen so und das ist natürlich auch in dem Bereich Migration so. Und trotzdem würde ich mir da wünschen, dass es auch Veränderungen gibt und hatte auch noch Hoffnung auf die neue Bundesregierung, dass es da einfach Veränderungen gibt für zum Beispiel, ich kann ein Beispiel nennen, für Menschen, die wirklich jahrelang schon hier sind. Ich kenne Menschen, die 6, 7, 8 Jahre hier sind, sogar Menschen, die auch eine Ausbildung machen durften und dann aber nicht arbeiten dürfen oder all solche Dinge. Und da wünsche ich mir einfach menschlichere Zugänge und wo wirklich der Mensch gesehen wird und im Mittelpunkt ist und nicht nur das Gesetz und die Grenze. Und da würde ich mir oft einfach Veränderungen wünschen. Ich kann nicht alles verändern, aber es gibt wirklich Bereiche, wo ich sage, ja, da bräuchte es Änderungen, damit es menschlicher und auch für mich christlicher wird. Aber ja, in manchem kann ich nur wieder auch politisch natürlich mich engagieren und versuchen, drum zu kämpfen, genauso Kirchenasyl. Ich würde mir wünschen, es bräuchte gar kein Kirchenasyl mehr. Ich wäre froh, wenn ich es nicht gewähren müsste. Aber solange Menschen eben in Europa in Länder zurückgeschickt werden, wo sie entweder wirklich unter unwürdigen Bedingungen gelebt haben oder wo sie zum Beispiel von ihrer Familie getrennt werden oder solche Dinge, dann glaube ich, dass es in Einzelfällen auch noch nötig ist.
Kannst du mal kurz erklären oder gibt es eine Erklärung für den Begriff Kirchenasyl? Was ist das?
Also gut, grundsätzlich hat Kirchenasyl, es ist kein Rechtsgut oder so, das irgendwo festgelegt ist, sondern es hat eine ganz alte Tradition. Also zum Beispiel schon Clara von Assisi, wir sind ja Franziskanerinnen, Clara von Assisi hat sich damals, als sie von ihrer Familie geflohen ist, am Altar festgehalten, um von ihrer Familie nicht wieder zurückgeholt zu werden. Also Asyl in der Kirche zu haben, hat eine lange, lange christliche Tradition. Und in der heutigen Zeit ist es eben so, dass sich vor einigen Jahren, ja 2015 war, glaube ich, der Beginn, die Kirchen und das Bundesamt, also evangelische und katholische Kirche, gemeinsam mit dem Bundesamt eben wirklich auch da eine Vereinbarung getroffen haben. Also das Ganze man kann nicht sagen in den gesetzlichen Rahmen, aber doch in eine sogenannte Vereinbarung eben gegossen haben, dass eben das Bundesamt für Migration und Geflüchtete, die ja zuständig sind für den Asylantrag, den Kirchen eben zugestehen, dass sie wenn wir jemanden ins Kirchenasyl aufnehmen, gut begründet eben, in wirklich Ultima Ratio, Härtefällen, Einzelfällen, dass wir dann ein sogenanntes Dossier einreichen können, wo nochmal wir darlegen, warum wir diese besondere Härte sehen, also eben die Familientrennung, die psychische Belastung und so weiter und so fort. Oder bei uns in den beiden Fällen, wo ich ja auch angeklagt war, wo es um Menschenhandel ging, Zwangsprostitution, dass wir das nochmal darlegen und dass dann das Bundesamt uns zugesagt hat, also den Kirchen, dieses Dossier nochmal zu prüfen. Und dann eben die Chance aus unserer Sicht besteht, dass dieses Dossier angenommen wird. Und es geht ja immer um Dublin-Fälle. Sprich, Dublin heißt, wer in Europa ankommt, muss in dem Land, in dem er zuerst ankommt, seinen Asylantrag stellen. Und genau diese Fälle sagen wir eben oft, dass wenn jemand jetzt aus Italien kommt und dort in der Prostitution war, kann man den nicht mehr dorthin zurückschicken. Und dann ist es halt so, dass leider Gottes in den letzten Jahren jetzt die Anerkennung der Dossierfälle einfach fast gen Null zurückgegangen ist. Also in 99% der Fälle lehnt das Bundesamt unsere Dossiers ab, was für uns natürlich einfach schwierig ist, wenn 99% abgelehnt werden. Das ist natürlich irgendwie, auch für mich stellt das ganze Verfahren ein bisschen in Frage. Und trotzdem halten wir uns ganz klar an diese Absprachen. Und dann müssten wir eigentlich innerhalb von 3 Tagen eben die Person aus dem Kirchenasyl entlassen, wenn das Bundesamt abgelehnt hat, so die Vereinbarung. Aber natürlich schmeiße ich dann niemanden raus aus dem Kirchenasyl, weil ich meine, der Härtefall ist für mich ja genauso noch da, auch wenn das Bundesamt jetzt abgelehnt hat.
Jetzt hast du viel von den Kirchen gesprochen und am Ende ging es dann doch auch um dich. Du hast ja das Kirchenasyl gewährt. Wie ist es dazu gekommen, dass ausgerechnet du das getan hast?
Also in unserer Gemeinschaft ist es so, dass ich auch nicht die Erste bin, die jemals ein Kirchenasyl gewährt hat. Erstmals muss natürlich eine Person unterschreiben, deswegen erscheint da ein Name und das ist eben in dem Fall mein Name. Es kann nicht die Gemeinschaft als Oberzeller Franziskanerin, kann nicht irgendwelche Papiere unterzeichnen. Und dazu gekommen ist es letztlich, also wie gesagt, auch in den 90er Jahren gab es Schwestern, die Kirchenasyl in Einzelfällen gewährt haben. Und wir haben uns 2013 in einem Kapitel, das ist so eine beschlussfassende Versammlung in unserer Gemeinschaft, die immer wieder stattfindet. Und da haben wir uns nochmal mit diesem Thema auseinandergesetzt, also was gerade so auch in der Situation in der Gesellschaft ist. Und haben nochmal festgelegt oder auch gesagt, dass so die Menschenwürde zu schützen wirklich originärer Auftrag auch unserer Gemeinschaft ist. Das, was eben Antonia Wehr wollte in verschiedensten Bereichen, ob das eben im Bereich der Frauenarbeit ist, wo Antonia Wehr angefangen hat und wo wir auch seit Jahren ja und immer wieder tätig sind und noch immer noch tätig sind, oder ob es eben auch in anderen Bereichen ist, wie in dem Bereich Asyl, wo es darum geht, wirklich Menschen in ihrer Würde zu schützen. Das war mal so die grundlegende Aussage. Und dann haben wir gesagt, wir beauftragen da eine Person, die gucken soll, wo braucht es da noch mehr vielleicht Engagement oder wo können wir da noch besser hinschauen. Und da wurde ich eben beauftragt als die, die eben diese Aufgabe hat. Und da hat sich das dann daraus ergeben, dass dann plötzlich Anfragen kamen. 2014, 15 kam die erste Anfrage für eine schwangere Frau, die von ihrem Mann getrennt werden sollte. Und dann haben wir uns als Gemeinschaft nochmal mit dem Thema Kirchenasyl auseinandergesetzt. Wie stehen wir dazu? Und haben eben auch da als Gemeinschaft, also das habe ich nicht allein entschieden, sondern wir als Gemeinschaft, als Kapitel haben gesagt, ja, in Einzelfällen, wenn das notwendig ist, dann gewähren wir Kirchenasyl. Und das hat mir dann quasi den Rücken gestärkt, dass ich als Person das eben für unsere Gemeinschaft tue und das eben nach außen vertrete auch.
Und wie wird diese Entscheidung dann gefällt, ob jemandem Kirchenasyl gewährt wird oder nicht?
Also meistens ist es bei uns so, dass die Anfragen von zum Beispiel Organisationen wie Solvodi kommen, eine Gemeinschaft von Schwester Lea Ackermann gegründet, die sich vor allem Frauen annimmt, die irgendwie Opfer von Menschenhandel oder Zwangsprostitution sind. Wir hatten aber auch schon andere Anfragen. Und wenn so eine Anfrage an uns herankommt, dann lasse ich mir erstmal die ganzen Unterlagen geben und schaue mir das auch an. Also was ist die Geschichte, wenn die Person in der Nähe ist, lerne ich auch die Person kennen. Das kommt immer drauf an. Wir hatten auch schon Anfragen von wirklich weiter her. Ich bin dann mit den Personen in Kontakt, schaue mir das alles an. Dann spreche ich mich gegebenenfalls auch intern eben ab mit noch Mitschwestern. Und dann ist ja vor allem auch in der Vereinbarung festgelegt, dass wir uns an die kirchliche Stelle wenden müssen. Und das ist die Frau Nickel für uns, die Ansprechpartnerin im katholischen Büro Bayern. Und dann wende ich mich auf jeden Fall auch an die Frau Nickel, mit der ich den Fall dann eben auch bespreche, also ob sie zustimmt. Weil das ist eben Teil der Vereinbarung, an die wir uns ja wirklich zu 100% zu halten haben. Der kirchliche Ansprechpartner muss einbezogen werden und muss auch zustimmen. Und dann bin ich mit ihr da im Kontakt. Und dann wird eben die Entscheidung gefällt, ja, wir nehmen die Person oder ich treffe die Entscheidung, wir nehmen die Person ins Kirchenasyl auf, wenn auch die Frau Nickel zugestimmt hat. Und dann geht das ganze Prozedere so los. Da sind dann ganz viele organisatorische Dinge auch zu regeln und solche Sachen zu machen. Ja, so kommt es zustande.
Bis jetzt klingt es für mich alles so ganz geordnet. Da gibt es ein klares System, dem man so nachgeht. Aber dann ganz am Ende, wenn dann der oder die Geflüchtete dasteht, wie kann man sich das vorstellen? Wie lebt man im Kirchenasyl?
Also das ist schon auch sehr geordnet, wie man im Kirchenasyl lebt, weil ganz klar ist, im Kirchenasyl darf man die Kirche oder den Ort eben nicht verlassen. Also das ist schon mal klar und das muss auch, das ist mir auch wichtig im Vorfeld, dass das mit den Personen gesprochen wird, ob sie das wirklich auch aushalten. Also das muss man auch psychisch, ist das schon auch eine Belastung. Ich meine, die meisten Frauen sagen, alles ist besser, als dahin zurückzugehen, wo ich herkomme, eben in die Zwangsprostitution. Denk konkret an die beiden Frauen eben, für die ich angeklagt war. Die haben gesagt, alles ist besser als dahin zurück. Es ist ihnen egal. Und trotzdem muss man das aushalten. Also dieses ein Stück weit auch eingesperrt sein. Ich meine, unser Gelände ist jetzt sehr groß. Man ist da nicht in einen Raum eingesperrt. Aber trotzdem, man darf sich nicht mit Freunden treffen. Man kann nicht in die Stadt gehen. Man kann nicht selber einkaufen. All die Dinge. Also man ist ganz angewiesen und abhängig. Und in den meisten Fällen ist es ja ein halbes Jahr. Wir hatten auch mal eine Frau, wo die Frist schon von vornherein verlängert war. Von daher, die war dann ein ganzes Jahr im Kirchenasyl. Und das ist eine Herausforderung. Und da versuchen wir natürlich auch, oder ist auch meine Aufgabe, sehe ich das, die Frauen auch zu unterstützen, das wirklich gut durchzustehen. Und dazu gehört dann zum Beispiel, sie regelmäßig zu treffen, zu Gesprächen. Je nach Bedarf. Wenn jemand mehr Bedarf hat, natürlich häufiger. Wenn es vielleicht nicht so häufig der Bedarf ist, dann weniger. Dann versuchen wir, einmal die Woche einen Deutschunterricht zu organisieren. Das machen oft Mitschwestern von mir, die sagen, ach ja, ich habe da auch Lust mitzumachen oder ich finde jemand Externes. Dann geht es darum, dass sie, wenn sie wollen, auch irgendwo mitarbeiten. Wir hatten schon Frauen, die gesagt haben, ich habe Lust im Garten ein bisschen mitzuhelfen. Eine hat mal irgendwo anders in dem Bereich mitgeholfen, dass sie einfach auch so eine Tagesstruktur bekommen. Dann ist ganz wichtig, dass sie eben auch WLAN haben, sowas ganz Banales, aber dass man einfach auch irgendwie sich da beschäftigen kann. Sie kochen selber und sind so für ihre Sachen selber verantwortlich. Also da geht es wirklich darum, ihnen möglichst normalen Alltag zu kommen, aber normal ist es natürlich nicht, weil man lebt in einer irgendwie doch anderen Welt, aber es geht darum, wirklich da gut zu gucken und man muss natürlich auch manchmal sagen, es braucht auch medizinische Hilfe, dann muss man wieder gucken, welcher Arzt kommt auch hierher, wer unterstützt uns da, ich meine, da bin ich natürlich durch mein Krankenschwestern-Sein und durch meine berufliche Tätigkeit sehr vernetzt, aber auch das ist natürlich möglich, dass jemand im Kirchenasyl medizinische Hilfe braucht.
Wie vielen Geflüchteten habt ihr dann Kirchenasyl gewährt?
Ich habe die Zahl nicht ganz genau im Kopf, aber es sind so bestimmt jetzt schon 10 bis 15 ungefähr. Und es gab natürlich viel mehr Anfragen. Es gab ja auch Anfragen, wo wir abgelehnt haben oder Anfragen, wo es sich aus anderen Gründen dann zerschlagen hat, weil eben doch vielleicht eine rechtliche Möglichkeit gefunden wurde oder auch aus Platzgründen. Ich meine, man muss auch immer gucken, wie viel Platz oder auch Kapazität es zu begleiten hat. Ich meine, der Platz ist nicht nur das Einzige, sondern man muss auch das eben auch gut begleiten können.
Jetzt gibt es unter diesen 15 Fällen diese 2 Fälle, glaube ich, waren es, von 2 Geflüchteten, für die du letztendlich angeklagt worden bist. Kannst du sagen, warum diese Frauen Kirchenasyl angefragt haben oder gewährt bekommen haben?
Ja, in beiden Fällen waren es Frauen, die über die Organisation Solvodi kamen, weil sie eben erkannt wurden oder identifiziert wurden als Opfer von Menschenhandel. Beide Frauen wurden unter falschen Versprechungen von Nigeria nach Europa gelockt. Ihnen wurde Arbeit versprochen und dann sind sie letztlich eben in der Zwangsprostitution gelandet. Die eine über mehrere Jahre, die ist sogar, beide waren schon mal in Deutschland, sind dann wieder nach Italien zurück, die eine freiwillig, die andere, weil sie eben rückgeführt wurde und haben wieder auf der Straße gelebt, haben sich wieder prostituiert. Und das ist für mich tatsächlich, also ich bin mir sicher, wenn sie wieder zurück nach Italien geführt worden wären, hätten sie wenig Chance gehabt, dieser Spirale der Zwangsprostitution zu entfliehen. Die wären auch gesucht von der sogenannten Madame, also die Zuhälterin. Und das nigerianische, ich sag mal, die nigerianische Community ist sehr vernetzt. Also man spricht auch mittlerweile tatsächlich von einem nigerianischen, so einer Art nigerianische Mafia oder Menschenhandelring einfach, die wirklich, wo die Frauen auch sagen, das sieht mich einer und der sagt es dem Nächsten weiter und dem Nächsten und dann werde ich wieder gefunden. Obwohl das natürlich für uns vielleicht erstmal absurd klingt, Italien ist groß, aber ich glaube das den Frauen und ich glaube das auch, dass das so ist. Und da wurde auch schon viel recherchiert. Die Frauen haben keine Chance und sie sind natürlich auch noch emotional und psychisch sehr stark gebunden, weil in Nigeria gibt es ganz viel, sag mal so Aberglauben, da werden so Chuchu-Schwüre gemacht, wo die Frauen dann was versprechen müssen, dass sie nie jemanden verraten und dass sie immer ihre Schulden abbezahlen werden und so weiter und so fort und sind da auch psychisch wirklich extremst unter Druck. Und also die beiden Frauen, wenn ich an die denke, die waren wirklich schwer traumatisiert. Die eine ist auch in Behandlung dann gewesen und das Einzige, was die gebraucht haben, ist ein sicherer Ort, um endlich mal wirklich zur Ruhe zu kommen und um endlich einfach mal anzukommen und auch das zu verarbeiten, was sie erlebt haben. Und das hätten sie in Italien sicher nicht gefunden.
Ich stelle mir das ganz komisch vor. Ihr habt hier ein System, ihr geht es genau durch, Fall für Fall. gewähren wir Kirchenasyl, gewähren wir kein Kirchenasyl. Am Ende gewährt ihr das, weil ihr der Meinung seid, dass diese zwei Frauen dieses Kirchenasyl benötigen. Und dann kommt der Brief von der Staatsanwaltschaft, dass du dafür angeklagt wirst. Wie hat sich das angefühlt?
Naja, es war nicht völlig überraschend, sage ich mal, weil ich habe ja auch gesagt, es gibt diese Vereinbarung, aber es ist eben nur eine Vereinbarung. Also es ist kein Gesetz oder kein irgendwelches ein Rechtsgut, auf das ich mich stützen kann und sagen kann, ich darf aber Kirchenasyl machen. Das ist eben nicht so. Also es ist so ein Graubereich, sage ich mal, das Kirchenasyl. Es wird respektiert und wird, es gibt eben diese Vereinbarung, aber es gibt nichts, worauf ich mich, es gibt kein Recht dazu. Und es ist, ich habe gerade gesagt, es war nicht überraschend, also es kam schon immer wieder Post von der Polizei, dass eben ermittelt wird. Also mir war schon klar, dass da, und es ist uns allen klar, ich bin ja auch mit anderen Ordensschwestern und Brüdern vernetzt, die Kirchenasyl gewähren. Also das ist bei allen eigentlich so, dass da Ermittlungen immer wieder kommen. Und ich hatte auch schon Post von der Staatsanwaltschaft, aber immer, dass es eben eingestellt wird wegen geringfügiger Schuld. Und das war immer so, okay, da wird halt ermittelt, aber am Ende wird es eingestellt und damit kann ich irgendwie leben. Also das ist okay, das ist halt so. Aber dann kam eben im August oder Juli 2020 dieser Brief, damals erst noch für einen Fall, dann wurde noch der zweite Fall dazugenommen. Das war eben erstmal die Strafanzeige mit einem Einstellungsangebot noch. Also da wurde mir angeboten, wenn ich eben einen bestimmten Betrag zahle, dass die Ermittlungen eingestellt werden. Und da haben wir natürlich damals auch überlegt, klar, das wäre so ein, ich sag mal, ich habe es für mich genannt, so ein Freikaufen gewesen. Es wäre natürlich einfacher gewesen als diesen Weg jetzt, wenn ich an die 2 Jahre denke. Und wir haben damals aber dann, das habe ich auch nicht allein entschieden, sondern haben wir wirklich ganz klar auch als Gemeinschaft entschieden, nein, wir gehen jetzt diesen Weg, weil wir eben sagen, nein, es ist ja richtig, was wir tun. Also wir machen das ja wirklich nicht inflationär, sondern wir entscheiden das in Einzelfällen und deswegen sehen wir da auch keine Schuld darin. Also ich entscheide nach meinem Gewissen, weil ich eben nicht anders kann, wirklich Frauen, die so Schrecklichstes erlebt haben, denen einfach Kirchenasyl zu gewähren. Und dann haben wir gesagt, okay, den Weg gehen wir und haben gesagt, wir bezahlen nicht dieses Geld. Und dann kam der Strafbefehl, das ist dann der nächste Schritt und dann irgendwann eben die Hauptverhandlung. Und in der ersten Verhandlung wurde ich ja schuldig gesprochen. Ich und auch der Anwalt hat ja so argumentiert, wir haben ja auch wirklich Glaubens- und Gewissensfreiheit nach Paragraph 4 eben argumentiert, was der Richter eben gesagt hat, das kann für ihn nicht gelten, weil eben die Rechtsstaatlichkeit, also das Rechtsstaatsprinzip darüber steht und deswegen bin ich eben auch verurteilt worden. Und dann sind wir ja in Berufung gegangen und auch die Staatsanwaltschaft ist in Berufung gegangen und zwischenzeitlich war aber ja noch der Fall von Bruder Abraham, der ja gleich ans Oberlandesgericht ging, wo es eine Revision gab, der wurde ja freigesprochen. Und am Oberlandesgericht gab es ja dann im Februar, März ungefähr das Urteil, diese Bestätigung des Freispruches, aber eben nicht aufgrund der Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die haben ja den Freispruch quasi übernommen oder bestätigt, aber nicht die Begründung, sondern sie haben eben gesagt, es geht wirklich darum, wenn wir uns eben genau an diese Regeln halten, was wir ja auch immer sagen, dass wir tun, und dann am Ende dieses Dossierverfahrens, habe ich ja vorhin erklärt, müssten wir ja die Person eigentlich wegschicken. Dann steht in der Vereinbarung, innerhalb von 3 Tagen muss die Person das Kirchenasyl verlassen. Und es ist aber so, dass eben das Oberlandesgericht festgelegt hat, wenn wir müssen nicht aktiv die Person quasi rausschmeißen. Und wenn ich nur sage, du musst selber entscheiden, ob du gehst oder bleibst, ist das quasi ein Unterlassen. Also ich mach einfach nichts und das Unterlassen ist nicht strafbar. Es ist ein bisschen, finde ich, eine juristische auch, ja, also ja, es ist eine juristische Entscheidung, das so zu sagen. Und für uns ist es natürlich eine, ja, für uns, wir sind froh drum oder ich bin sehr froh drum, weil letztlich wir halten uns an alle Vereinbarungen und wenn das mir jetzt möglich macht, Kirchenasyl zu gewähren, zu sagen, ja, ich muss diese Person nicht aktiv rausschmeißen und das will ich auch nicht tun und ich lasse es den Frauen immer frei, ob sie gehen wollen oder bleiben wollen, aber es hat noch keine Frau gesagt, dass sie gehen will, weil sie natürlich wahnsinnig große Angst haben vor dem, was ich dann wieder erwarten würde, wenn sie nach Italien gingen. Es werden meistens Frauen nach Italien. Und so ist es dann auch in meinem Fall eben in der Berufung zum Freispruch gekommen, weil eben dieses oberlandesgerichtliche Urteil ja wirklich auch höher ist und deswegen sich auch das Gericht hier in Würzburg darauf beruft, dass eben, wenn ich mich daran gehalten habe an die Vereinbarung und wenn ich die Frau nicht irgendwie unter Druck gesetzt habe und gesagt habe, ach komm, bleib doch oder du darfst auf keinen Fall weggehen. Das ist ja ein Quatsch, daran habe ich ja gar kein Interesse, sondern ich habe ihr angeboten, hier im Kirchenasyl zu sein und natürlich will sie hier sein und will nicht weggehen. Und eben wenn wir uns daran halten und niemanden überzeugen oder irgendwie ja, beeinflussen und sondern einfach nur es unterlassen, sie rauszuschmeißen, dann letztlich mal ganz platt gesagt, das ist jetzt ein bisschen einfach gesprochen oder ein bisschen einfach formuliert, aber genau. Und das ist, dadurch kam es jetzt auch zum Freispruch.
Hast du den Verlauf so erwartet und auch dieses Urteil?
Das ist eine gute Frage, was ich mir im August 2020 erwartet habe. Es ist so lang her. Ich glaube, ich habe damals gehofft, wir gehen vor Gericht und ich werde freigesprochen. Ich bin einfach auch überzeugt, dass ich das ja wirklich aus meinem Glauben und meinem Gewissen heraus tue und fühle mich dazu auch verpflichtet. Es ist wirklich auch ein Gefühl, dieses, ich habe das in der ersten Gerichtsverhandlung so formuliert und das würde ich auch heute noch so formulieren, ich kann nicht anders. Wenn ich so eine Geschichte höre und wenn ich die Frauen vor mir sehe und auch an die Frauen denke, dann kann ich einfach nicht anders, als dazu Ja zu sagen. Und dabei bleibe ich auch, also das glaube ich auch immer noch und daran glaube ich auch ganz fest. Und ich bin keine Juristin, also die ganzen juristischen, also das, was dann danach alles passiert ist, sage ich mal, wie juristisch das auch alles eben diskutiert wird, da habe ich gemerkt, da gab es Momente, wo ich auch gedacht habe, oh, davon fühle ich mich jetzt echt auch überfordert. Ich, also so in dem ganzen juristischen Denken und trotzdem, ich kann bei dem bleiben, ich sehe die Frauen und ich sehe die Not und aus dem Grund mache ich es und bin jetzt eher dankbar, dass es eben so ausgegangen ist, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich hatte damals noch gehofft, ich gehe einmal vor Gericht und die Sache ist damit erledigt, dass das so eine größere Sache wird. Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass es so sein könnte. Wir haben schon immer gesagt, ja, vielleicht gibt es auch erstmal keinen Freispruch und dann geht es ans nächsthöhere Gericht und irgendwann gibt es eben ein oberlandesgerichtliches Urteil, wie jetzt im Fall von Bruder Abraham. Aber so ganz im Detail habe ich das nicht durchdacht, glaube ich. Und es war auch gut so, weil wenn ich gewusst hätte, dass das so ein zweijähriger, wirklich auch intensivster Prozess zeitweise ist, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Aber ich bin jetzt trotzdem auch froh drum, dass wir den Weg gegangen sind. Vor allem für die Frauen und die Menschen, um die es geht.
Wurdest du dann von Menschen um dich herum oder auch von anderen Unbekannten unterstützt bei dem Prozess?
Mhm. Das war für mich auch unglaublich, wie viel Zuspruch das da gab. Also sowohl vor dem Prozess als auch nach dem Prozess, gerade bei der ersten Verhandlung, wie viele Menschen uns da geschrieben haben. Also nicht nur mir persönlich, sondern die auch ganz allgemein ans Kloster geschrieben haben, die eben gesagt haben, wir unterstützen das, wir finden das gut und ja, es geht eben um Einzelfälle. Und die auch gesagt haben, wir spenden was, damit sie die Strafe nicht zahlen müssen. Da war ich dann ganz perplex, dachte, oh, das ist ja jetzt total spannend. Wo wir dann auch zurückgeschrieben haben, wir zahlen jetzt erstmal nicht, weil wir in Berufung gehen. Dann haben die Menschen meistens zurückgeschrieben, dann nehmen sie es für die Frauen oder für die Arbeit mit den Geflüchteten. Also da gab es ganz viel Solidarität, wirklich. Auch Menschen, das hat mich auch sehr berührt, die gesagt haben, das ist für sie jetzt wieder mal greifbare Kirche oder das ist für sie gelebte Solidarität und Nächstenliebe, wo ja die Kirche doch auch manchmal eher negativ Schlagzeilen macht. Und die Menschen eher wegtreibt und das war so ein ganz positives. Es gab natürlich auch ein paar einzelne andere Rückmeldungen, aber der Großteil war wirklich wahnsinnig positiv und sehr rückenstärkend. Das hat mich auch damals wirklich tief berührt.
Als der Brief von der Staatsanwaltschaft kam, ich nehme das jetzt mal so als der Moment, wo so ganz klar war, jetzt ist ein Problem da. Hat das Kirchenasyl oder das Verfahren, das Leben dieser Frauen, dieser Geflüchtete, hat es irgendwas verändert oder ging es einfach weiter?
Die Frauen waren zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr im Kirchenasyl. Es wird eigentlich meistens erst ermittelt im Nachhinein, also wenn die Frauen schon längst gegangen sind. Und tatsächlich hat es für die beiden Frauen erstmal nichts, also bei denen, die werden natürlich auch verfolgt oder da wird auch ermittelt, weil ich werde ja nur der Beihilfe angeklagt. Von daher muss es ja erstmal eine Haupttat geben und die hat die Geflüchtete quasi gemacht. Also von daher haben die natürlich auch Post bekommen, aber es hat jetzt für die erstmal keinen großen Einfluss gehabt. Und tatsächlich sind beide mittlerweile auch anerkannt, was mich einfach sehr freut. Also beide haben eine Anerkennung hier in Deutschland zu bleiben. Erstmal beide für ein Jahr, machen einen Sprachkurs. Von daher, und da gab es schon Kontakte auch zwischendrin und wir haben immer wieder auch Kontakt. Aber meine Verhandlung hat jetzt keinen Einfluss groß auf deren Situation gehabt. Es war schon so, dass während diese ganze Anklage dann lief und als ich dann auch schuldig gesprochen war, dass natürlich schon die Empfehlung auch von der Frau Nickel und auch von anderen Anwalt und so weiter, ich hatte ja auch einen eigenen Anwalt, war jetzt erstmal langsam zu machen und kein Kirchenasyl zu gewähren, eben weil das dann einfach eine sehr offene Situation war. Man muss aber auch sagen, dass in der Corona-Zeit wenig rückgeführt wurde. Rückführung heißt in dieses andere europäische Land. Dadurch war auch weniger Kirchenasyl nötig, muss man sagen, weil die Rückführungen eben ausgesetzt waren. Also von daher hat es in der Zeit mich quasi gebremst. Ich habe kein Kirchenasyl oder wir haben kein Kirchenasyl gewährt in der Zeit. Aber es war sowieso einfach auch eine andere Zeit.
Aber wenn du mir diesen Fall jetzt so erzählst, ich finde das ganz, ganz, ganz komisch. Man hat das Gefühl, es ist ja klar, also die Frauen sind aus der Zwangsprostitution geflohen. Natürlich gewährt man dem Asyl. Aber trotzdem ist der Fall ja sogar vor Gericht gelandet. Hast du durch diesen Prozess so ein bisschen am System Asylverfahren in Deutschland gezweifelt?
Naja, da muss man es weiten. Das ist ja dann nicht nur das System Asylverfahren in Deutschland, sondern das ist ja unser europäisches System und an dem zweifle ich schon länger. Also das gehört für mich einfach reformiert und das sind eben zwei große Punkte, die für mich wirklich reformiert gehörten. Das ist eben einmal diese Rückführungen, die immer wieder stattfinden in Länder, wo einfach die Menschen wenig Chance haben, wenig Perspektive und wirklich auch Menschenverletzungen erlitten haben. Also das ist in Italien das eine, aber wir haben jetzt auch viele Berichte von Menschen aus Kroatien oder anderen Ländern, wo wirklich Pushbacks durchgeführt werden, also Zurückweisungen an der Grenze, willkürliche Inhaftierungen, Gewalt und so weiter. Und da glaube ich einfach, dass Europa hat sich halt irgendwann mal entschieden zu sagen, ja, alle müssen aufnehmen und da, wo man zuerst ankommt, da muss ich bleiben, finde ich auch ein bisschen irgendwie einfach gedacht, weil natürlich haben dann die Länder an den Außengrenzen den höheren Druck und das verstehe ich auch nicht, also das macht für mich irgendwie keinen Sinn, da braucht es ein anderes System und das ist für mich schon lang, wo ich sage, dieses Dublin-System mit dem, da wo ich ankomme, muss ich bleiben, das ist für mich überholt, da braucht es eine Veränderung, aber da sieht Europa irgendwie, habe ich den Eindruck, nicht den Bedarf, das zu verändern, sondern es wird eher noch strenger immer versucht zu denken, habe ich den Eindruck. Also das ist eins, was ich sofort ändern würde und wo ich auch sage, ja, da kann ich echt dran verzweifeln, aber das ist nicht das deutsche, sondern das gesamteuropäische System. Und das zweite, wo ich auch merke, da könnte ich manchmal dran verzweifeln, ist eben dieses, wenn Menschen schon über Jahre hier sind und da gibt es eben in unserem Asylrecht gibt's keine Möglichkeit, wenn ich über die Schiene Asyl kam, dann irgendwie auf die Schiene Einwanderung zu kommen. Also wir lassen Menschen natürlich einwandern, meistens wenn sie gut gebildet sind und hier irgendwie einen guten Job machen können. Aber wenn Menschen, die schon da sind und hier ausgebildet sind und wirklich Deutsch gelernt haben und sich, sage ich mal, auch in Anführungsstrichen gezeigt haben, dass sie was wollen und sich bewiesen haben, also ich finde es auch wieder ein bisschen, muss ich jetzt wirklich was beweisen, aber wenn jemand wirklich so diesen Willen zeigt, hier leben zu wollen und dann trotzdem aber abgeschoben wird, das macht für mich eben keinen Sinn. Und ja, vielleicht hat er keinen Asylgrund aus unserem doch auch recht ausgehöhlten Asylsystemen. Also man hat ja wenig Chancen, wirklich bei uns Asyl zu bekommen mittlerweile und braucht sehr triftige Gründe, die einem dann auch noch geglaubt werden müssen. Das kommt ja noch dazu, es wird einem ja vieles auch nicht geglaubt. Aber dass es da keinen Spurwechsel gibt und das kritisiere ich auch sehr. Und da würde ich mir wünschen, dass es irgendwann in den Sternen, dass ich das auch noch erlebe, eine Veränderung gibt.
Glaubst du, dass dieser Prozess vielleicht jetzt nicht das große ganze System, vielleicht jetzt nicht die Asylpolitik Deutschlands oder Europas, aber glaubst du trotzdem, dass der Prozess und auch der Freispruch in deinem Fall und auch in anderen Fällen, dass der was verändert?
Also ich glaube nicht, dass er das System gerade verändert, weil eben grundsätzlich müsste sich was an diesem europäischen Dublin-System verändern und daran ändert der Prozess nichts. Er verändert dahingehend was, dass wir eben Sicherheit ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass wir ein Stück weit Kirchenasyl gewähren können und wenn wir uns an diese Vereinbarung halten und all das so machen, wie es darin beschrieben ist, dass wir ein Stück, ja, in Anführungsstrichen auch vielleicht eine kleine Sicherheit haben, zu sagen, ja, es kommt nicht jedes Mal wieder zu einer Anklage. Und das gibt mir schon die Freiheit, Menschen in Einzelfällen eben aufzunehmen und nicht jedes Mal zu überlegen, stehe ich dafür jetzt vor Gericht. Und trotzdem sind es ja auch, muss man ja auch sagen, Einzelfälle, wenn ich an meine Arbeit denke, da sehe ich ständig Menschen, die über Dublin abgeschoben werden und die nehme ich ja nicht alle ins Kirchenasyl auf, geht ja auch gar nicht. Ich nehme eigentlich niemand aus meiner Arbeit auf, sind ja oft über andere Bezüge, wo die Menschen kommen. Also das ist ja ein Dauerthema und ein ständiges Thema, von daher dieses große Thema verändert es nicht, aber im Kleinen, dass wir da eben im Kleinen wirklich in Einzelfällen helfen können, das gibt mir schon wieder ein bisschen mehr Gewissheit, das machen zu können, ja.
Im Kloster dann auch? Hat es auch was im Kloster verändert? Wie wird jetzt hier mit dem Prinzip Kirchenasyl weiterverfahren?
Es hat natürlich alle Schwestern gefreut, dass ich freigesprochen wurde. Ich meine, ich glaube, da haben sich auch manche ein bisschen Sorgen gemacht. Das ist ja auch schwer, das manchmal einzuordnen, was heißt das jetzt alles. Aber grundsätzlich steht die Gemeinschaft schon, seit wir das auch entschieden haben und auch seit früher wurde es ja auch schon gemacht, wird immer dahinter und ist ja auch immer eine gemeinsame Entscheidung. Also natürlich nie mit allen Schwestern, aber das haben wir als Gemeinschaft entschieden, dass wir das wollen und dass wir da auch Frauen unterstützen wollen. Und von daher hatte ich da nie irgendwie einen Zweifel, dass da die Schwestern nicht dahinter stehen. Auch nicht, wenn ich schuldig gesprochen werde. Also das da wusste ich, dass meine Gemeinschaft ganz klar hinter mir steht und es mitträgt.
Es ist aber ja dann letztendlich sogar zum Freispruch gekommen. Genau. Der Prozess ist vorbei. Wie fühlt man sich danach?
Also wenn ich an den Moment denke, als ich da aus dem Gerichtssaal raus bin, das war einfach eine riesengroße Erleichterung. Eben, ich glaube wirklich so im Blick, ja, es geht jetzt wieder darum, dass ich mich um die Menschen kümmere und nicht mehr meine Energie in sowas reingebe. Weil ich habe gemerkt, für mich hat es viel Energie auch gebunden. Und jetzt kann ich meine Energie einfach wieder in die Menschen geben. Und das wünsche ich mir einfach, dass ich da meine Kraft und Energie hingebe, die Menschen zu begleiten, zu unterstützen. Sei es im Kirchenasyl, sei es in meiner Arbeit, sei es in anderen Bereichen, wo ich tätig bin. Einfach da meine Kraft reinzugeben. Aber große Erleichterung, das war mein erstes Gefühl. 10 Kilo leichter.
Das ist, glaube ich, der perfekte Moment, dass du jetzt auch zum Ende dieses Gesprächs kommen kannst und vielleicht noch einmal zum Schluss das sogenannte 11. Gebot formulieren kannst. Das heißt, ein Impuls, ein Zitat oder auch einfach nur ein paar Worte, bei denen du sagst, das würdest du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg geben.
Ja, es knüpft wirklich gut an das Vorherige an. Ich habe gerade gesagt, dass ich jetzt wieder mehr Energie oder mehr Zeit habe und Raum, auch mich einfach um die Menschen und um das, was mir wichtig ist, zu kümmern. Und das ist mein 11. Gebot, dass wir es schaffen und dass es uns gelingt, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und ihn in seiner Würde zu achten, dass wir einander wirklich in unserer Würde achten und einfach da gemeinsam auf dem Weg sind. Und das ist mein Wunsch.
Liebe Schwester Juliana, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch und auch vielen lieben Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Das war das 11. Gebot, ein Podcast von pfarrbriefservice.de unter der Redaktion von Ronja Goy. Wenn ihr mehr über uns als Team oder unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram @11thesgebot oder schreibt uns eine Mail an podcast@pfarrbriefservice.de. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.